Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Der Podcast zur Sendung vom 26. August. Hallo zusammen. Also dieses kleine Atlantikstädtchen kurz vor Spanien am äußeren Westzipfel Frankreichs. In diese Region rund um Biarritz, da gehen wir eher surfen oder klettern. Die großen Sieben haben dort aber getagt. Der G7-Gipfel ist rum und auf die Frage an Donald Trump, ob es nicht schade ist, dass bald keine Frau mehr bei G7 dabei ist, wenn Angela Merkel Schluss macht, da grätscht unsere Kanzlerin dazwischen.
The G7 is about to lose its only female leader. Are you concerned that the world isn't doing enough to promote female leaders around the world?
I am still here,
sagt sie. Was hat G7 alles gebracht? Wir fragen nach in Biarritz bei unserem Deutschlandfunk Nova-Korrespondenten. Rahel Klein ist mit im Studio. Sie hat sich heute mit neuen Regeln für E-Scooter-Leiher und Verleiher auseinandergesetzt, über die diskutiert wird.
Da regen sich ja im Moment ziemlich viele Leute drüber auf, weil die E-Scooter überall rumstehen. Es gibt immer wieder Unfälle und da gibt es jetzt eine Vereinbarung, unter anderem mit den 4 größten Anbietern von eben E-Scootern, die das ja so ein bisschen mehr Ordnung reinbringen sollen.
Auch das ist Thema hier im Update-Podcast. Und wir sprechen auch über das Mietendeckel-Konzept aus Berlin. Also bis 8 Euro kalt pro Quadratmeter bei Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden. Können Vermieterinnen und Vermieter bei so einer Einschränkung noch ausgewogen wirtschaften? Was müssen die denn so alles von diesen Mieten bezahlen oder zurücklegen? Wir fragen nach.
Außerdem braucht er natürlich Rücklagen für Instandsetzung, Reparaturen. Da sollten 1-2% des Kaufpreises immer zurückgelegt werden.
Der Podcast zum Update vom Montag. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
In Biarritz an der französischen Atlantikküste, das wäre ein Kurzurlaub für die einen. G7 war das für die anderen, für die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Italien, USA, Japan und Kanada. Die Waldbrände im Amazonasgebiet hatte Emmanuel Macron noch schnell als ersten Punkt auf die Tagesordnung gebracht. Der Handelsstreit zwischen USA und China war Thema und der Atomstreit mit dem Iran. Jürgen König, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Biarritz. Also Frankreichs Staatschef Macron hatte ja von vornherein auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verzichtet. Heute wird aber trotzdem natürlich Bilanz gezogen und das Thema Iran war dann plötzlich ein ganz großes.
So ist es. Die allerletzte Nachricht dieses Gipfels, glaube ich, ist oder war die bedeutendste, nämlich, dass sich eine Lösung im Atomstreit zwischen den USA und dem Iran andeutet, dass es zu einem Treffen der beiden Präsidenten Rouhani und Trump kommen könnte. Man hatte sich schon am Samstag in der G7-Runde geeinigt, auf den Punkt zu sagen, der Iran darf keine Atomwaffen haben, dies zum einen, und zum zweiten die Stabilität und der Frieden in der Region, das müsse unbedingt gewahrt werden. Darauf haben sich alle verständigt und dann hat man nachmittags, am Sonntagvormittag immer weitergearbeitet und heute hieß es nun, so sagte es Präsident Macron wörtlich, man habe Bedingungen geschaffen für ein Treffen zwischen den Präsidenten Rouhani und Trump. Dem habe inzwischen auch der iranische Präsident Rouhani zugestimmt. Trump natürlich ebenfalls. Und das wird hier schon als ja doch eine kleine Sensation bewertet und auch natürlich als ein großer Erfolg für den Gastgeber Emmanuel Macron.
Wichtiges Thema bei diesem Gipfel aber auch, ich habe es gerade schon angesprochen, die Brände im Regenwald im Amazonasgebiet. Auf was haben sich hier die Staats- und Regierungschefs jetzt am Ende geeinigt?
Zunächst darauf, dass sie alle gemeinsam technische und finanzielle Soforthilfe auf den Weg bringen wollen. Und es soll eine Initiative für Amazonien geben. Die soll ins Leben gerufen werden im Rahmen der UN-Vollversammlung in New York im September. Und zwar, wie es hieß, zusammen mit den Anrainerstaaten. Was hier natürlich sofort große Fragen in der Beobachterschar hervorgerufen hat. Der größte Anrainerstaat in Amazonien ist Brasilien. Und die Stimmung zwischen dem brasilianischen und dem französischen Präsidenten ist gerade außerordentlich schlecht. Heute noch einmal hat sich Präsident Bolsonaro dagegen verwehrt, gegen diese Attacken des französischen Präsidenten, der gestichelt hatte. Und es ging dem ja Ganzen schon ein langer verbaler Schlagabtausch voraus. Frankreich selber wird 20 Millionen Euro für Amazonien bereitstellen und fühlt sich unter anderem auch in besonderer Weise legitimiert, über dieses Thema zu reden, weil ja mit Französisch-Guayana Frankreich auch ein Amazonas-Anrainer ist. Ungefähr 80.000 Quadratkilometer des Regenwaldes dort sind französisches Staatsgebiet.
Interessant ist ja immer auch das, was zwischendurch passiert. Heute gab es noch ein Treffen zwischen Merkel und Trump. Das hatte später begonnen als geplant, weil der US-Präsident sich mit dem ägyptischen Präsidenten verquatscht hatte. Zwischen Merkel und Trump, das wissen wir, da funkt's nicht so richtig. Deine Einschätzung, also war das Trump noch wichtig? Wie war das Treffen?
Also wichtig war es ihm auf jeden Fall. Und man muss schon sagen, der US-Präsident hat sich mit einer wahren Charmoffensive an die Kanzlerin gerichtet, hat sie gelobpreist als eine wunderbare Frau, als eine wunderbare Politikerin. Er hat es bedauert, dass er bisher in seiner Amtszeit noch nicht nach Deutschland hat kommen können, hat aber einen Besuch angekündigt, auch in nicht allzu ferner Zukunft. Er hat dann sogar noch gescherzt und angedeutet, er würde jetzt von Biarritz aus nach Warschau weiterreisen. Und dann könnte er ja auf dem Rückweg von Warschau denn doch noch in Berlin zwischenlanden. Aber da unterbrach er sich selbst und sagte, nein, nein, das sei doch alles etwas kurzfristig. Aber es war erkennbar, das Bemühen da, die Wogen, die sich ja auch hoch hinaufgetürmt hatten in den letzten Wochen und Monaten, diese Wogen wieder etwas zu glätten. Und die Bundeskanzlerin machte da natürlich auch mit zu wirklich essentiellen Aussagen, sei es in Form von Verträgen, Abkommen oder Ähnlichem, ist es offenbar nicht gekommen. Jedenfalls war bei dieser Pressekonferenz davon keine Rede.
Jürgen König, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Biarritz. Da ist heute der G7-Gipfel zu Ende gegangen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
8 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Davon können viele Mieter in München, in Frankfurt, in Köln, in Hamburg nur träumen. In Berlin, da könnte es passieren, dass so eine Miete politisch durchgedrückt wird. Es gibt einen Entwurf der Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher von den Linken. Der ist gestern teilweise an die Öffentlichkeit gekommen und darin fordert sie eben eine maximale Miete von 8 Euro pro Quadratmeter für Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden. Und je älter ein Haus ist, desto günstiger sollen auch die Mieten sein. Dazu kommt der Deckel für 5 Jahre, also so lange darf nicht erhöht werden in Berlin. Wir fragen uns, können Vermieterinnen und Vermieter mit einem solchen staatlichen Eingriff überhaupt wirtschaftlich arbeiten? Tobias Just, Professor für Immobilienwirtschaft an der Universität Regensburg. Also was muss denn ein Vermieter, eine Vermieterin in seine oder ihre Kaltmiete alles mit einkalkulieren? Also welche Kosten fallen da alles an?
Ja, zunächst einmal muss er die Immobilie ja finanziert haben. Er hat sie gekauft. Das heißt, er hat Eigenkapital und Fremdkapital aufbringen müssen. Das Fremdkapital muss zurückgezahlt werden. Und für Eigenkapital möchte er eine Rendite erzielen, weil er hätte ja die Möglichkeit, auch das Eigenkapital irgendwo anders anzulegen, in Aktien oder in Anleihen. Deswegen möchte er auch dafür eine Rendite haben. Außerdem braucht er natürlich Rücklagen für Instandsetzung, Reparaturen. Da sollten 1-2% des Kaufpreises immer zurückgelegt werden. Er muss natürlich auch so etwas wie ein Ausfallwagnis tragen. Das heißt, wenn ein Mieter nicht zahlen kann, wenn er vielleicht eine sanierungswürdige Wohnung hinterlässt, dann muss er dieses Risiko ja ebenfalls tragen. Und schließlich braucht er eine Reserve, falls er keine Anschlussvermietung darstellen kann. Das mag für Berlin, für Frankfurt oder München kein Risiko aktuell darstellen. Allerdings gibt es Städte, wo es immer noch Nachvermietungsrisiken gibt. Und wir hatten auch in Berlin und Frankfurt Phasen, wo ein Vermieter diese Risiken tragen musste.
Jetzt nehmen wir mal ein ganz normales Beispiel. Jemand kauft eine Wohnung für 500.000, eine 100 Quadratmeter Wohnung in Berlin. Das sind so die normalen Preise, 5.000 Euro pro Quadratmeter. Und er darf jetzt, weil die Wohnung ja alt ist, nur 5 Euro pro Quadratmeter nehmen, nach Vorschlag der linken Politikerin. Damit kommt er nicht hin, oder?
Kann man davon abhängig machen, wie viel er an Fremdkapital aufgenommen hat. Wenn er dieses Fremdkapital zurückzahlen muss, die Bank wird sicherlich nicht großzügig darüber hinwegsehen und neue Zahlungsverpflichtungen versprechen. Wenn er das aus Eigenkapital finanziert hat, was ehrlich gesagt den allermeisten Menschen nicht möglich ist, dann wird er einfach Rendite einbußen, sprich er wird Geld verlieren. Allerdings können wir davon ausgehen, dass gerade private Kleinvermieter in dieser Größenordnung sehr schnell an ihre Belastungsgrenzen stoßen werden.
Was kann eigentlich auf lange Sicht passieren, wenn jetzt das so weitergeht in den nächsten Jahren? Könnte es sein, dass Investoren, auch Kleininvestoren, sagen, ich ziehe mein Geld aus Berlin ab, ich versuche die Wohnungen irgendwie noch zu verkaufen, investiere woanders, in Deutschland oder im Ausland?
Das ist in den nächsten Jahren natürlich zu erwarten, weil gerade für Neubautätigkeiten sind Mieten von 8 Euro und auch nur in der Nähe von 8 Euro aktuell bei den stark steigenden Grundstücks- und Baupreisen nicht darstellbar. Wir haben auch eine ganze Reihe anderer Risiken, die darstellbar sein könnten, nämlich, dass es tatsächlich zu Insolvenzen kommt, dass die Banken damit auch Risiken tragen, weil auch dort kann es ja zu Zahlungsausfällen kommen. Das heißt, hier könnte es also eine gesamte Kaskade geben, und weil die Investoren nicht nur irgendwelche Heuschrecken sind, sondern tatsächlich auch Pensionskassenversicherungen, kann es tatsächlich vielen Menschen auf die Füße fallen. Ein Teil unserer Altersvorsorge ist tatsächlich aktuell in Immobilien gebunden, und zwar institutionelles und Privatkapital. Und dann kann es sein, dass die ganzen Maßnahmen die falschen treffen. Wenn wir allerdings zu wenig bauen, und das halte ich tatsächlich für eines der größten Risiken, dann werden wir die akute Wohnungsproblematik in Berlin nicht in den Griff bekommen. Weil wir haben einen hohen Bedarf, die Nachfrage ist stark gestiegen und die sinnvollste Maßnahme kann dann nur sein, mehr Bautätigkeit zu beschleunigen. Und die vorgeschlagene Maßnahme führt genau zu dem Gegenteil.
Wie kann denn ein Mietendeckel aus Ihrer Sicht sinnvoll gestaltet werden, oder gibt es sowas gar nicht, einen sinnvollen Mietendeckel?
Ich glaube, das, was wir als die Mietbremse vorher hatten, das kommt relativ nah dran, was Ökonomen eine verträgliche Form einer Mietbegrenzung tolerieren würden. Nämlich, dass erstens Neubautätigkeit ausgeschlossen ist, dass zweitens eine Dynamik vorgesehen sein kann, nämlich Ausnahmetatbestände, und dass es vor allem eine Terminierung gibt, dass die Maßnahme regelmäßig auf den Prüfstand stellt. Solche Mietregelungen der zweiten Generation sind in der Regel bessere Lösungen als knallharte Deckel.
Tobias Just, Professor für Immobilienwirtschaft an der Universität Regensburg, über die Idee der Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher, Mieten und Mieterhöhungen noch mehr zu steuern. Mindestens für die kommenden 5 Jahre.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zu lange kein Regen, da machen wir uns eben welchen. Wir brauchen Schnee in den Alpen, da auch das kriegen wir hin, da machen wir einfach Schnee in den Alpen. Der Traum, unser Wetter irgendwie beeinflussen zu können, der ist ja schon ziemlich alt. Früher haben die Menschen den Wettergott angebetet oder ihm Tiere geopfert oder es gab einen Regentanz oder sowas. Heute gibt es ganz andere Ideen zur Wetterbeeinflussung, offenbar auch im Weißen Haus. US-Präsident Trump, der soll sich bei einem Briefing über Wirbelstürme erkündigt haben, ob man diese Hurricanes nicht einfach mit einer Atombombe aufhalten könnte. Über diese und andere Möglichkeiten, das Wetter zu steuern, reden wir mit Verena Leindecker, Meteorologin bei wetteronline.de. Hallo, grüß dich, guten Abend.
Ja, hallo.
Verena, mit einer Atombombe einen Hurricane abwehren, was hältst du davon?
Ja, also ich denke mal, es gibt keinen Menschen auf der Welt oder fast keinen, der das für eine gute Idee hält. Und genauso geht es mir auch. Das ist natürlich ziemlicher Schwachsinn. Zum einen, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass man damit nachhaltig einen Hurrikan abschwächen kann. Und zum anderen ist es ja auch nicht gerade gut, das radioaktive Material in einen Hurrikan reinzuschleudern, weil ein Hurrikan hat ja auch ziemlich extreme Aufwinde, die dann dieses radioaktive Material weit nach oben verlagern und dass sich dementsprechend dann auch sehr weit in der Atmosphäre verteilen kann. Also ganz schlechte Idee.
Welche anderen, vielleicht auch etwas seriöseren Ideen gab es schon so aus der Wissenschaft, um Hurrikans aufzuhalten oder gar nicht erst entstehen zu lassen? Kann es klappen?
Also es gibt sehr viele Ideen, muss ich dazu sagen. Also ganz kurz zum Hintergrund. Hurrikans entwickeln sich ab einer Wassertemperatur von etwa 26 Grad, weil Hurrikans das verdunstete Wasser als Energie benötigen. Und da liegt es natürlich nahe, dass man versucht, irgendwie das Meer in der Oberfläche abzukühlen oder die Verdunstung zu unterbinden. So, da gibt es eine Idee, dass man irgendein Liquid über den Ozean verteilt, was dafür sorgt, dass das Wasser nicht mehr verdunstet. Zum anderen, um den Ozean abzukühlen, eine ganz witzige Idee, wie ich finde, wurde tatsächlich überlegt, dass man Eisberge mit Schiffen Richtung tropische Gewässer zieht und die dann dort schmelzen und dementsprechend das oberflächennahe Wasser kühlen. Also ziemlich verrückt. Es geht auch um Tick seriöser. Und zwar hat ein norwegisches Forscherteam versucht, das etwas kühlere Tiefenwasser an die Oberfläche zu befördern. Und da wollten die halt in etwa 100 Meter Tiefe Wasserschläuche verlegen, die so kleine Löcher haben. Dann wird da Druckluft durchgepumpt, dann steigen Luftbläschen auf und diese Luftbläschen, die transportieren das kühlere Tiefenwasser nach oben. Jetzt hat aber die amerikanische Wetterbehörde ausgerechnet, um Hurrikans zu unterbinden, müsste man diese Schläuche in einer Fläche von 850.000 Quadratkilometern verlegen, also mehr als das Doppelte der Fläche Deutschlands, und das dürfte doch ziemlich aufwendig sein. Also ja, es gibt einige Ideen.
Ziemlich bekannt geworden ist aber auch, was die Chinesen 2008 bei den Olympischen Spielen gemacht haben. Die haben Wolken mit Raketen beschossen, in denen Silberjodid war, damit die Wolken direkt abregnen und gar nicht erst über das Olympiagelände kommen. Funktioniert das? Also können wir damit tatsächlich beeinflussen, ob es irgendwo regnet oder nicht?
Ja, also im Labor funktioniert das, muss man sagen. Eine Wolke, die besteht aus ganz vielen unterkühlten Wassertröpfchen. Die sind teilweise bis zu minus 40 Grad kalt. Und diese Wassertröpfchen, die sind viel zu klein, als dass sie als Regen runterfallen könnten. So, jetzt braucht man sogenannte Eiskeime. Das sind so kleinste Staubpartikel, wie zum Beispiel auch dieses Silberjodid. Und wenn man das in einer Wolke hat, dann gefriert das Wasser in der Wolke um diese Eiskeime drumherum. Wenn sich dann erstmal so ein kleines Eiskörnchen gebildet hat, dann wird der ganze Wasserdampf auf der Umgebung angezogen und das Eiskörnchen wird immer, immer größer, bis es irgendwann so schwer ist, dass es nach unten plumpst und dann ja, auf dem Weg nach unten schmilzt und eben als Regen am Boden ankommt. In der Theorie, wie gesagt, funktioniert das, dass man halt wirklich Wolken mit Silberjodid impfen kann. Es ist natürlich schwierig in der Praxis nachzuweisen. Es gibt aber tatsächlich eine Studie. Und zwar wurde im US-Bundesstaat Colorado zwischen 2008 und 2014 immer wieder Wolken mit Silberjodid geimpft. Und da hat man herausgefunden, dass etwa 5-15% mehr Niederschlag gefallen ist als in den Jahren davor. Ist natürlich jetzt die Frage, ob das dann auch natürlicherweise so gewesen wäre oder eben nicht. Aber es ist halt schwierig statistisch nachweisbar. Aber im Labor funktioniert es.
Und welche dieser Dinge hast du zu Hause schon mal versucht nachzustellen?
Oh. Ja, ich leider gar nichts davon. Also ja, ich habe leider nicht die Mittel hier zu Hause.
Das Wetter steuern. Verena Leyendecker von wetteronline.de hat uns gesagt, was da geht und was nicht geht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Elektroroller, so E-Scooter, es gibt immer mehr Anbieter in den Städten, aber auch immer mehr Beschwerden. Grünen-Chef Robert Habeck hat das E-Scooter-Fahren als Wild West auf zwei Rädern bezeichnet. Naja, aber ja, viele halten sich eben nicht an die Regeln oder es gibt auch gar keine klaren Regeln beim E-Scootern. Deshalb haben der Deutsche Städte- und Gemeindebund und der Deutsche Städtetag jetzt mit vier großen Anbietern von E-Scootern eine Vereinbarung getroffen, damit das mit den Scootern sicherer und geordneter abläuft. Wir sind ja immer noch in Deutschland. Das muss geordnet ablaufen. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich das Ganze angeschaut. Rahel, bevor wir über diese Vereinbarung reden, was sind denn die größten Probleme momentan mit den E-Scootern in den Städten?
Ja, dass die Teile zum Teil echt kreuz und quer geparkt werden und damit normale Gehwege oft versperren und damit dann auch zum Verkehrshindernis für Autos und Fahrräder werden. Das kann dann eben auch gefährlich werden. Dann sind sie vor allem an Touristenorten in großen Städten, werden sie überall hingestellt und versperren die Wege, müllen die quasi zu. Und manche denken auch, es ist eine gute Idee, mit so einem Roller Slalom an Fußgängern vorbei über so einen Gehweg zu fahren. Ist auch alles schon passiert. Und es gibt eben immer wieder auch Unfälle. Also 2 Monate nachdem E-Scooter in Deutschland ja erlaubt sind, gab es 7 Menschen mit schweren Verletzungen und 27 leicht Verletzte. Ich habe mit Helmut Dedi gesprochen, der ist Geschäftsführer des Deutschen Städtetages und der sagt zu den E-Scooter-Problemen Folgendes.
Also das größte Problem mit den E-Scootern ist, dass viele sie als Spielzeug betrachten und nicht als Verkehrsmittel. Ein Spielzeug kriegen sie aber nicht in den örtlichen Verkehr integriert, das wird nicht funktionieren. Also müssen wir dafür sorgen, dass sie sich an die Regeln halten, dass sie als Verkehrsmittel genutzt werden. Das heißt eben, dass man nicht betrunken fährt, das heißt, dass man nicht zu zweit fährt und das heißt aus städtischer Sicht vor allem, dass sie nicht überall auf den Bürgersteigen oder auf den Plätzen herumliegen.
Ja, und genau das wollen die Städte jetzt eben mit den Anbietern von E-Scootern erreichen.
Diese Vereinbarung mit den 4 Anbietern von E-Scootern, die in Deutschland am meisten verbreitet sind, das sind Lime, Tier, Voi und Bird. Was steht da genau drin?
Also da steht zum Beispiel drin, dass die Anbieter dafür sorgen sollen, dass die Roller nicht einfach ungeordnet auf Gehwegen abgestellt werden oder vor Denkmälern. Das ist auch ein großes Problem. Und dafür sollen die Nutzer eben per App aufgefordert werden, zum Beispiel per Foto zu bestätigen, dass der Roller korrekt abgestellt worden ist. Dann soll es feste Verleihstationen geben und auch gekennzeichnete Bereiche, wo die Roller eben abgestellt werden dürfen. Es kann also sein, dass du die bald nicht mehr überall abstellen darfst, was ja gerade sehr, sehr praktisch und einfach ist, sondern dass es ja mehr E-Scooter-Park Plätze gibt. Und dann sollen die Anbieter die Roller auch schneller entfernen, wenn sie irgendwen irgendwo behindern. Und dafür soll es eben ein Beschwerdemanagement geben, wo man das dann sofort melden kann.
So richtig schnell sind sie nicht, haben wir beide ja schon drüber gesprochen, aber mit 20 durch die Fußgängerzone, das ist dann zum Teil doch ein bisschen schnell. Soll es da auch Regelungen für geben?
Ja, dafür ist eine automatische Drosselung im Gespräch. Wenn du also zum Beispiel durch eine Fußgängerzone fährst, dann soll der Roller automatisch langsamer fahren. Dafür werden GPS-Flächen ausgewiesen, zum Beispiel dann in Fußgängerzonen und dann fahren die Roller eben automatisch nur noch 6 oder 7, 8 km/h. Da gibt es eine Software, die das regeln kann, die müsste dann in die Roller eingebaut werden. Und wenn sich die Nutzer dann nicht an diese vereinbarten Regelungen halten, dann sollen die auch für Fahrten gesperrt werden können.
So, das ist eine Vereinbarung zwischen Deutschem Städte- und Gemeindetag, Deutschen Städtetag und den Anbietern. Wie bindend ist das denn?
Ja, das habe ich Helmut Dedi vom Deutschen Städtetag auch gefragt und der hat gesagt, bindend ist das natürlich nicht. Das ist erstmal eine reine Absichtserklärung, aber die Anbieter sagen eben, dass sie sich dran halten wollen.
Wir gehen jetzt den freiwilligen Weg. Wir versuchen mit den Anbietern so vorzugehen, dass sie sagen, ja, wir akzeptieren das. Wir haben ein eigenes Interesse. Die wollen Geld verdienen und das werden sie nicht tun, wenn die Roller die halbe Stadt stören.
Ja, also man setzt jetzt erstmal drauf, dass die Anbieter das umsetzen. Es muss ja dann wirklich in den jeweiligen Städten passieren. Wenn die das nicht machen, da sagt Helmut Dedi eben auch, dass man dann über gesetzgeberische Maßnahmen nachdenken muss.
Am Ende liegt es ja erstmal wirklich an den jeweiligen Städten und Kommunen, das umzusetzen. Da ist aber in den vergangenen 2,5 Monaten auch schon was passiert, oder?
Genau, also es gab jetzt auch vor dieser Absichtserklärung schon neue Regeln. In Berlin kannst du zum Beispiel deine Roller nicht mehr am Brandenburger Tor oder am Pariser Platz aufstellen. Auch am Holocaust-Mahnmal kannst du nicht mehr. Die Bereiche sind dann gesperrt, da kannst du die Fahrt nicht beenden. In Hamburg gibt es insgesamt 500 Parkverbotszonen in der Stadt und in Dresden soll zum Beispiel jedes E-Scooter-Unternehmen höchstens 2000 E-Roller betreiben dürfen, 300 davon nur in der Innenstadt, einfach um zu vermeiden, dass das Stadtbild damit zugeflutet wird. Und solche oder ähnliche Vereinbarungen gelten halt in immer mehr Städten. Ich würde mal sagen, man kann davon ausgehen, dass mit dieser Vereinbarung jetzt noch mehr Regeln kommen, damit eben nicht immer mehr Menschen genervt sind von den Rollern. Da haben die Anbieter ja auch ein Interesse dran.
Mehr Sicherheit, Regeln für E-Scooter, dafür soll eine Vereinbarung mit den 4 großen Anbietern der E-Roller sorgen hier bei uns in Deutschland, die am Wochenende verabschiedet wurde. Rahel Klein hat für euch zusammengefasst, was da so alles drinsteht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Viele denken an schnüffelnde Schweine und an teures Essen, wenn sie an Trüffel denken. Ich finde Trüffel eigentlich einfach nur saueklig. Schmeckt, als würde man an einer Kellerwand lecken. So modrig. Ist es einfach ekelhaft. Meine Meinung, Trüffel. Trüffel ist natürlich für viele einfach auch Luxus. Die bekanntesten Länder, aus denen Trüffel kommen, sind Frankreich und Italien, aber auch Deutschland. Allerdings so richtig kommerzielle Trüffelsuche gibt es bei uns noch nicht wirklich, was sich ändern könnte. Denn dem Trüffelbauern Fabian Ziefers aus Niedersachsen ist es gelungen, Trüffel anzubauen. Vor 7 Jahren hatte er dazu die ersten Trüffelbäume auf seinem Acker gepflanzt und hat jetzt seinen Trüffelhund Whoopi losgeschickt und der hat dann die ersten Edelpilze aufgespürt. Wird in Deutschland jetzt großflächig Trüffel angebaut oder wird es ein wenig zu Trüffelland? Fabian Ziefers, Whoopi hat also erstmal eine 80-Gramm-Knolle ausgebuttelt und danach noch eine. Wie sehr haben Sie das gefeiert?
Nun kaum zu beschreiben. Also es war mehr so ein inneres Fest, da ich da ja seit 7 Jahren drauf warte. Und es war eine Kundin dabei. Ich konnte also nun nicht ganz so meinen Emotionen freien Lauf lassen, aber ich habe mich durchaus wahnsinnig gefreut und wusste nicht so recht, ob ich lachen, schreien, weinen sollte. Es war einfach der Hammer und ich habe es tierisch gefeiert.
Und die Kundin hat sofort zugeschlagen und hat Ihnen ein paar Hunnis in die Hand gedrückt?
Ganz so weit bin ich dann doch noch nicht. Nein, die hat sich natürlich mitgefreut und hat gestaunt, konnte es selbst gar nicht glauben. Die hat dann vermutet, ich hätte die da vorher eingebuddelt oder so. Aber nein, es war wirklich ein tolles Erlebnis.
Reden wir doch direkt mal über das Geld. Es ist ja wirklich ein hochpreisiger Pilz. Wie viel kriegt man denn für so ein paar Gramm?
Ja, also man muss das ein bisschen differenzieren. Es gibt ja zig unterschiedliche Trüffelarten. Es ist so, dass unsere wertvollste heimische Art, die wir haben, das ist die Burgundertrüffel. Das ist auch gleichzeitig die am weitesten verbreitet ist in Deutschland. Und die steht weltweit immerhin an 3. Stelle des kulinarischen Wertes bei den Trüffeln. Man kann, je nachdem, wie ich verkaufe, also wenn ich mich nun wirklich auf den Markt stelle und grammweise an den Endkunden verkaufe, dann kann ich sicherlich ein Euro pro Gramm verlangen. Das heißt, das ist dann ein Kilo 1000 Euro. Man liest sehr viel über diese wahnsinnig hohen Preise. Es ist so, dass wenn der Gastronom mir jetzt ein Kilo oder 2 abkauft, der gibt mir keine 1000 Euro mehr, da kriege ich dann vielleicht 500 oder 600. Aber wir bewegen uns durchaus in diesem Preis. 50 Cent bis 1 Euro pro Gramm, je nach Qualität, je nach Abnahmemenge, ist durchaus drin.
So, und das, was Sie jetzt geschafft haben, wieso ist das so was Besonderes bei uns in Deutschland?
Naja, es ist eigentlich, um es genau zu nehmen, für Trüffelkenner, Pilzkenner ist das gar nicht so etwas Besonderes. Denn diese Trüffel, die gibt es seit Hunderten von Jahren. Das Besondere in Deutschland ist einfach, dass die Deutschen das vergessen haben, dass es bei uns Trüffeln gibt. Deutschland war vor über 100 Jahren schon eine Trüffel-Exportnation. Also die Landwirte haben sich ein Zubrot dadurch verdient, dass sie in den Hutewäldern mit ihren Schweinen dort Trüffel ausgebuddelt haben. Und das Besondere ist einfach, dass die Trüffel jetzt wiederentdeckt wurde. Na, also wenn Sie sich umhören, die meisten Leute werden sagen, in Deutschland gibt es Trüffel, das ist Südeuropa, Frankreich, Spanien, aber in Deutschland gibt es die nicht. Und das ist schlicht und ergreifend falsch und so langsam wachen auch die Deutschen auf. Und das Besondere am Anbau ist eben tatsächlich die lange Wartezeit und dass man es nicht wie beim Maisanbau, ich sehe im Frühjahr und ernte im Herbst, sondern sie pflanzen Trüffelbäume und dann heißt es warten. Und dann warten sie 5, 6 oder 10 Jahre und es kann ihnen niemand vorhersagen, wann es tatsächlich losgeht. Und deshalb denke ich, es wird auch, also der Anbau von Trüffeln, das wird immer ein Nischenprodukt bleiben.
Also sagen Sie nicht, dass Deutschland jetzt auch zu so einem richtigen Trüffelland werden kann?
Doch.
Doch.
Das meine ich damit nicht. Aber wir stecken in den Kinderschuhen. Ne? Also der Anbau in Deutschland, es ist jetzt seit 2, 3 Jahren in etwa, verfolgt man zunehmend, dass Plantagen, die angelegt wurden vor 10 Jahren, dass die jetzt so langsam anfangen, in Produktion zu gehen. Es dauert einfach so lange und die Deutschen haben spät angefangen. Ich denke, dass es nach und nach ein Erwachen gibt und dass in den Trüffelhochburgen, da wo also die Standorte und die Bodeneigenschaften passen und stimmen, gehe ich schon davon aus, dass das sehr viel mehr werden wird, was den Anbau betrifft.
Trüffelbauer Fabian Siefers aus Niedersachsen kann mit deutschen Trüffeln Geld verdienen. Viel Erfolg und Grüße an Wupi.
Dankeschön. Schönen Abend noch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alarm für Kobra. Die Monokelkobra, die schlängelt sich normalerweise durch den Dschungel Südostasiens, im Moment aber auch durch den Großstadtdschungel des Ruhrgebiets. In der Stadt Herne, da sind bei einem privaten Schlangenhalter 20 Giftschlangen ausgebrochen. Eine davon war, Experten zufolge, so eine Monokelkobra und deren Gift kann tödlich enden. Das Mehrfamilienhaus und 3 der Nachbarhäuser wurden evakuiert und die Feuerwehr ist jetzt auf der Suche nach dieser Giftschlange. Wie fängt man so eine Kobra? Also die Feuerwehr hat Mehl auf dem Boden verteilt, damit man die Spuren sieht, falls sie da durchkriecht und doppelseitiges Klebeband irgendwie angebracht, damit sie sich, da vielleicht einschlängelt und kleben bleibt. Michael Sehr ist Leiter der Berufstierrettung Rhein-Neckar und musste schon einige Schlangen und andere gefährliche Tiere einfangen. Herr Sehr, Mehl, Teppich, Kleber oder Kleberband, kann das funktionieren?
Na, schwer zu sagen. Also Mehl auf jeden Fall. Also Mehl macht man ja auch auf Dachböden, wenn man wissen möchte, was für Tiere dort rumrennen. Das ist schon gut so, dass man auch sieht, von wo kam die Schlange und wohin ging sie wieder. Das ist schon gut gemacht. Mit dem doppelseitigen Klebeband oder auch das mit der Klebefalle ist so eine Sache, weil verfängt sich das Tier, kommt es zu Tode, ist es natürlich eine Tötung von dem Wirbeltier und dann sind wir schon wieder im strafbaren Bereich. Das ist immer so schwierig. Vor allem Tiere töten, nur weil sie gefährlich sind, ist auch keine feine Art dem Tier gegenüber oder auch dem Lebewesen gegenüber.
Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, um so ein wirklich giftiges Tier, so eine giftige Kobra einzufangen?
Ja, schwer. Also wenn man sie nicht lokalisieren kann, dann muss man natürlich erstmal herausfinden, wo sie ist. Also was man machen kann, ist natürlich auch Wildkameras aufstellen, um den Ausbrechort halt herum, sprich in verschiedene Zimmer stellen. Dort werden all jede Bewegungen aufgezeichnet. Man kann sie per UMTS, heißt es glaube ich, dann sofort an den Provider oder an den Besitzer der Kamera schicken. Das heißt, es kommen dann Fotos oder Videos und somit weiß man auch dann, wann die Schlange dort ist. Anders ist halt, wenn man sie sieht, dann kann man natürlich weitere Maßnahmen einleiten, wie zum Beispiel, also bei uns ist es so, dass wir mit Kohlendioxidfreilöscher den mitnehmen, wenn wir wirklich giftige Tiere haben oder aber auch so einen Fangkorb haben wir, dort stellen wir den auf und die Schlange buxieren wir dann oder leiten wir dann mit einem Besen oder mit einem Schlangenhaken dann in diesen Korb oder in diesen Sack hinein und machen ihn zu. Ne, der ist speziell aus den USA ist der und der hat auch einen Meter Abstand, also heißt, man kann bis zu 1 Meter Abstand haben und also die Füße weit weg.
Sie haben gerade gesagt, Kohlendioxidfeuerlöscher, damit wird das Tier nicht getötet, sondern ist danach einfach nur bewusstlos?
Na, es wird halt ein bisschen, die Körpertemperatur wird ein bisschen runtergeregelt. Ja. Kohlendioxid kühlt sehr, sehr schnell. Und dem Tier, und da es ja wechselwarme Tiere sind, das heißt, sie kühlen dann sehr schnell aus und sind dann dadurch auch ein bisschen bewegungshemmender. Hm. Das heißt, sie sind dann nicht mehr so schnell und dann können wir sie auch einfacher handeln.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass so eine Schlange in so einem Einsatz dann auch mal zubeißt beim Versuch, sie einzufangen?
Groß. Also wenn man mit dem Händeln dieser Gifttiere nicht konform ist, sehr groß. Bei uns ist es auch so, die BG schreibt bei uns vor, dass wir jedes Jahr diese Gifttierschulungen machen müssen. Die gehen 8 Stunden und dann müssen wir halt auch Giftschlangen einfangen. Und das ist halt schon heavy. Und da passt man halt schon dreimal auf. Hm. Und ich kann verstehen, dass die Feuerwehr sagt, sie macht das nicht so oft. Deswegen greift sie halt zu Mitteln, ja, wo halt der Fachmann denkt, okay, es ist möglich, aber es war jetzt nicht das beste Mittel. Aber der Halter der Tiere, der ist ja fachkundig und der soll da eigentlich auch dann das Tier einfangen. Und wenn er gebissen wird, gut, dann ist es halt, tragisch. Hm. Aber halt keine Einsatzkraft.
Die BG ist die Berufsgenossenschaft?
Genau, ja.
Hätten Sie denn Lust, da in Herne diesen Einsatz zu übernehmen oder sind Sie froh, dass Sie damit nichts zu tun haben?
Schwierig. Also ich meine, natürlich sind wir als Fachberater für Polizei und Feuerwehr immer Ansprechpartner und reisen ja auch sogar bei großen Katastrophen ins Ausland und machen Fachberatung. Also wenn die auf mich zukommen, was ich nicht glaube, kommen wir gerne. Also würde ich gerne anreisen und das machen. Also wir haben schon öfters mal Schlangen, also auch Kobra- und Klapperschlangen eingefangen und auch gefunden oder Teppichpythons in der Decke und so. Also würde man gerne machen, nur ist halt immer die Frage, weil jeder denkt ja, er kann's und somit werden wir wahrscheinlich nicht angefordert.
Wie fängt man eine hochgiftige Schlange in einer deutschen Großstadt? Infos von Michael Sehr, Leiter der Berufstierrettung Rhein-Neckar.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.